whisky.de. Treffpunkt feiner Geister.
Bruchladig hat es geschafft. Eine Legende lebt. Das Whisky-Geschäft in Schottland ist ein ständiges Bergauf und Bergab. Vor 300 Jahren gab es in Schottland noch ein paar tausend kleine Whiskybrennereien. Sie wurden in der Regel von Farmern betrieben, die so ihr Getreide haltbar machten und sich ein paar Schilling hinzuverdienten. Mit dem Zwang zur Lizenzierung und einhergehenden Steuerzahlung ging die Anzahl der Brennereien über die kommenden 100 Jahre stetig zurück. Je weiter die Industrialisierung in die Highlands vordrang und das Land verkehrstechnisch erschlossen wurde, umso weniger Platz gab es für die Schwarzbrenner. Doch für die Eröffnung einer lizenzierten Brennerei galt es, eine bürokratische Hürde zu überspringen, was nur einem Teil der Farmer gelang. Eine Brennlizenz zu erwerben und Steuern zu bezahlen, hat aber nicht nur Nachteile. Man wurde durch die Krone vor Schwarzbrennern beschützt und so dauerte es nicht lange, bis sich ein größerer Stamm an lizenzierten Brennereien den neu geschaffenen, regulierten Markt teilten. Die beiden ältesten, heute noch produzierenden Brennereien in Schottland sind Glenturret, lizenziert 1775, und Bowmore, 1779. So wie die Anzahl an genehmigten Brennereien durch den Lizenzierungszwang seit 1707 beständig zunahm, so nahm die Zahl der Schwarzbrenner beständig ab. Von 1830 bis 1875 wurden in Schottland 6.500 illegale Brennereien ausgehoben. 1825 erreichte die Zahl der lizenzierten Brennereien mit 329 in Schottland ihr Maximum. Ab diesem Zeitpunkt nahm die Anzahl an produzierenden Brennereien in Schottland beständig bis auf rund 100 Unternehmen wieder ab. Diese Zahl wurde das erste Mal nach dem Ersten Weltkrieg unterschritten und dann zum zweiten Mal in der sich anschließenden Weltwirtschaftskrise. Die Zahlen erholten sich nicht mehr über die magische Zahl von 100 bis zum Jahr 1958, als endlich das Wirtschaftswunder auch in Großbritannien einsetzte. In der großen britischen Rezession von 1981 sanken die Zahlen dann abrupt auf unter 70 und viele, die noch produzierten, hielten oft nur noch einen Notbetrieb aufrecht. Die Brennerei Bruchladdich wurde 1881 zur Blüte des britischen Empire unter Queen Victoria auf der schottischen Insel Islay gegründet. Nach anfänglichem großen Erfolg und mehrfachem Verdoppeln der Kapazität war auch sie anschließend immer bei den Schließungen aufgrund der globalen Wirren mit dabei. Das erste Mal 1929 für 7 Jahre, als die Weltwirtschaftskrise zuschlug, und dann zum zweiten Mal zu Kriegsbeginn 1941. Nach dem Kriegsende 1945 erlebte die Brennerei erneut einen tollen Aufschwung, der bis in die 80er Jahre anhielt. Selbst in der großen britischen Rezession von 1981 musste die Brennerei nicht schließen. Ein ganz anderes und weniger rühmliches Kapitel in der Geschichte von Bruchladdich begann 1992. Der amerikanische Whisky-Produzent Jim Beam wollte in Schottland Fuß fassen und erwarb in schneller Folge die beiden Blended-Produzenten Invergordon und White and McKay. Hatten sich diese beiden jahrhundertealten Kontrahenten zuvor bis aufs Messer im Markt bekämpft, so sammelten die Amerikaner die Überreste dieser Auseinandersetzung nun auf. Man plante wohl ganz nach amerikanischer Natur einen großen, integrierten Whisky-Konzern unter amerikanischer Führung. Doch es wollte nicht klappen. Ob die Kulturen zu unterschiedlich waren? Ließ sich Schottland nicht aus dem fernen Kentucky steuern? Die Übernahme funktionierte nicht und infolge musste Jim Beam einige Brennereien verkaufen und andere schließen. Bruchladdich gehörte zu der zweiten Sorte und wurde 1994 stillgelegt. Es gab im eigenen Konzern nicht mehr genug Abnehmer für den nichtrauchigen Malt Whisky von der Insel Islay. Eine Brennerei stillzulegen heißt nicht, dass das Unternehmen vom Markt verschwindet. Es produziert halt einfach nicht mehr. Man kann jedoch noch für mehrere Jahre Whisky aus den Lagerhäusern für die Produktion von Blends entnehmen. So etwas klappt für die Blended-Industrie auf jeden Fall für 3 Jahre. Denn so alt muss der Whisky mindestens sein, um abgefüllt werden zu dürfen. Nach diesen 3 Jahren ist der Großteil des normalen, schnell umgeschlagenen Lagers leer, weil nichts mehr nachkommt. Doch dann ist noch nicht Schluss. Es gibt noch ausreichend Fässer, die nicht sofort nach 3 Jahren geleert werden, weil sie nicht so gut und schnell reiften. Dazu gehören auch die Fässer, die zuvor bereits öfter befüllt waren. Nach dem 3. oder 4. Befüllen kommt halt nur noch sehr wenig Aroma des Eichenholzes im Whisky an, sodass man länger lagern muss, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Doch nach den oben beschriebenen 3 Jahren nimmt die verfügbare Anzahl an Fässern einer Brennerei rapide ab. 1998 beschloss der Konzern, noch einmal einen Notjahrgang zu brennen, damit die Lager wenigstens noch ein bisschen wieder befüllt wurden. Meine Vermutung gehen dahin, dass man 1998 in USA den Beschluss gefasst hatte, die Brennerei endgültig zu verkaufen. Doch für eine Brennerei ohne Whiskylager erhält man so gut wie kein Geld. Das wäre ein schlechtes Geschäft für Jim Beam geworden. Mit dem Wiederanfahren der Produktion erging es Bruchladdich nicht anders als Ardbeg oder Scapa. Während man bei Scapa jedes Jahr eine Woche brannte und Ardbeg vor dem Verkauf mehrere Jahre wieder betrieben wurde, brannte man bei Bruchladdich nur halbherzig, ein einziges Mal für kurze Zeit. Es wurde damit immer schwieriger, die alten 10, 15, 17 und 21-jährigen Single Malt Abfüllungen im aufstrebenden Single Malt Whisky Markt am Leben zu erhalten. Nach 6 Jahren Raubbau am Lager stand Bruchladdich auf der Kippe. Sollte die Brennerei den Weg so vieler anderer Malt Whisky Brennereien gehen und für immer geschlossen werden? Am Ende siegte die Marktwirtschaft und Bruchladdich wurde Ende 2000 für stolze 7,5 Millionen Pfund Sterling an ein privates Konsortium aus Whisky-Liebhabern und Investoren verkauft. Die stand nun vor einer Riesenaufgabe. Die Brennerei war nach einem halben Jahr wieder angefahren und ab Mai 2001 ergoss sich ein stetiger Strom jungen Malt Whiskys in die Fässer und die Lagerhäuser begannen sich erneut zu füllen. Doch nichts geht beim Whisky-Machen schnell. Zuerst galt es, die alten Single Malt weiterzuführen und nach den noch bekannten guten Namen anzuknüpfen. Die schlanken Flaschen wurden durch dicke, bauchige ersetzt und die Range auf 10, 15 und 20 Jahre reduziert und die Preise angehoben. Zu knapp waren die Lagerbestände, um hier ausufern zu können. Während man auf der einen Seite jungen Malt Whisky brannte, musste man auf der anderen Seite die Third-Fill-Fässer in irgendeiner Weise aufpeppen. Und da half enorm, dass sich unter den neuen Eigentümern auch der unabhängige Abfüller und Weinhändler Murray McDavid befindet. Er hat die Verbindungen zu den Weingütern in Südeuropa, die für frische, aromatische Weinfässer sorgen. Sowohl der junge als auch der alte, schwach gereifte Whisky wanderte in diese neuen Fässer. Der eine zum schnellen Reifen und der andere zum schnellen Nachreifen. Ganz allmählich wandelte sich damit die Angebotspalette von Bruchladdich. Die alten, wiederbelebten 10-, 15- und 21-Jährigen mussten endgültig aufgegeben werden. Ersetzt wurden sie durch die letzten alten Fässer aus der Zeit vor der Schließung, die durch die Nachreifung komplexer und voller im Geschmack wurden. Gleichzeitig wurden die Auflagen der einzelnen Abfüllungen immer kleiner. Aus dem beständigen Fluss an Standardabfüllungen wurden aufgrund der Nachreifung mehr und mehr Abfüllungen in Kleinauflage. Der Übergang auf den jungen, frischen Whisky erfolgte in Stufen. Zuerst mischte man alte mit jungen, wie beim 3D, und brachte gleichzeitig auch eine Innovation auf den Weg. Man hatte, wie auf Islay ansonsten üblich, einen Teil des Malzes rauchig anliefern lassen. Die Kundschaft nahm diesen neuen Malt Whisky begeistert auf und bald konnte man einen echten, ausschließlich jungen Malt am Markt platzieren. Der Bruchladdich Rocks war der erste dieser jungen Malts in größerer Auflage. Waves und Pete sollten in den kommenden Jahren die Palette der neuen Single Malt sinnvoll ergänzen und abrunden. Parallel dazu erschien der Port Charlotte, ein junger, stark rauchiger Single Malt, der nur durch den Octomore aus denselben Brennblasen im Rauch übertroffen wurde. Und an dieser Stelle kann man die Strategie der neuen Eigentümer von Bruichladdich besonders gut erkennen. Der Pete ist der junge, preiswerte, rauchige Single Malt. Für den Port Charlotte, kaum älter, muss man bereits das Doppelte bezahlen und mit dem nochmal teureren Octomore bittet man noch die letzten Prozent der Liebhaber zur Kasse. Für jedes Kundensegment kann man so das Maximum an Wertschöpfung im Markt erzielen. Und das hat Bruichladdich auch bitter nötig. Denn noch läuft das Karussell aus Einlagerung von frisch gebranntem Malt und Abfüllung von gereiftem Malt nicht wirklich rund. Es muss immer noch viel mehr gebrannt als abgefüllt werden. Und das verschlingt viel Geld. Die Preistreiber sind dabei Gerste, Energie und Arbeitskraft. Das muss bezahlt werden und dieses Kapital schlummert dann für mindestens 10 Jahre mit entsprechendem Risiko, bis man damit Geld verdienen kann. Im September 2011 war es dann soweit. Der erste neue Bruichladdich 10 Jahre, The Lady 10, konnte der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Noch läuft die Versorgung stockend, weil man nach der Wiedereröffnung im Mai 2000 nicht volles Rohr brennen konnte. Doch mit jedem vergehenden Monat steigt die Kapazität an. Der Bruichladdich 10 Jahre wird dabei in alter Manier ganz ohne Rauch im Malz hergestellt. Nur die Fassqualität ist heute weitaus besser als damals, als man immer öfter mehrfach befüllte Eichenholzfässer zur Reifung verwenden musste. Wie wird es weitergehen? Die Eigentümer von Bruichladdich werden aus meiner Sicht eine breit gefächerte Strategie fahren. Einmal wird es die jungen Rocks, Wave und Pete für den kleineren Geldbeutel geben. Hier lagert man kürzer und schlägt den Whisky öfter um, um schnelles Geld für die Produktion zu erhalten. Parallel dazu baut man die alte Range des 10-, 15- und 21-Jährigen wieder auf. Tradition verpflichtet. Und um die Spezialisten bei Laune zu halten, wird man Port Charlotte und Octomore weiterpflegen und weiterhin im Premium-Segment ansiedeln. Wie lange man das Angebot an alten, speziell nachgereiften Whiskys durchhalten kann? Ich weiß es nicht. Die Lager werden jedoch nicht ewig halten. Doch ich kann mir gut vorstellen, dass man bei Bruichladdich die alten Fässer nicht komplett entsorgt hat, sondern einen Teil aus Kostengründen erneut befüllt wurde. Auch die werden in ein paar Jahren nachgereift werden müssen. Was bringt die Zukunft? Auf Islay hört man immer wieder Gerüchte, dass die Eigentümer von Bruichladdich ihre Brennerei verkaufen wollen. Man wird Geld erlösen, um die nächste stillliegende Brennerei, nämlich Port Charlotte, wieder zu beleben. Auf der einen Seite täte mir das leid. Doch auf der anderen Seite erfordern spezielle Zeiten im Lebenszyklus eines Unternehmens auch ein spezielles Management. Unternehmer, die in der Lage sind, bei einer Brennerei das Ruder herumzuwerfen, sind vielleicht nicht die richtigen, um anschließend den Dauerbetrieb zu überwachen. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn Bruichladdich viel Geld verdient, sodass die Truppe ohne die Brennerei verkaufen zu müssen weiterziehen kann, um die nächsten der alten Stätten wieder für uns zum Leben zu erwecken. Mich würde es freuen. Quelle: geschichtliche Daten, The Scotch Whisky Industry, Record, Charles Craig 1994. PS: Im Jahr 2012 wurde tatsächlich Bruichladdich an den Konzern Rémy Cointreau verkauft. Hören Sie mehr über diesen Rekordverkauf im Laufe dieses Hörbuchs.